Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Guten Abend. Heute beschließen wir unsere siebenteilige Reihe Das große Innehalten mit einem Gespräch über Vertrauen. Und wir tun dies mit der Historikerin Ute Frevert, die untersucht hat, wie mächtige Gefühle die Geschichte unseres Landes beeinflusst haben. Eine Welt 2.0 dekolonisiert euch. Wir schauen, welche Debatten von der Denkfabrik des Deutschlandradios angestoßen wurden und wie der Appell das Selbstverständnis von Journalisten und Journalistinnen verändert hat. Wir sprechen über archäologische Arbeit in Krisengebieten und im Rückblick auf herausragende Sachbücher und Belletristik des Jahres 2020 auch über das Experiment von Lesezirkeln im Radio. Vor einem Jahr war noch nicht abzusehen, dass 2020 ein Virus den Alltag von Milliarden Menschen drastisch und über viele Monate hinweg verändern würde und dies noch immer tut. Dass nichts so weiterläuft wie vor dem, ist klar. Das wird vielen wehtun, aber es knüpfen sich eben auch Hoffnungen daran, dass sich Prioritäten in der Politik, der Wirtschaft, im gesellschaftlichen Miteinander wie auch in unserem eigenen individuellen Leben verschieben werden. In unserer Reihe Das große Innehalten haben wir mit Wissenschaftlern der verschiedensten Disziplinen darüber geredet, wie tief die Pandemie unser Zeitempfinden, unser Denken und unsere Verbundenheit mit dem Land berührt, aber auch praktische Fragen gestellt, wie die nach der Wohnversorgung im Homeoffice. Die Historikerin Ute Frevert hat mächtige Gefühle in der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts analysiert. Angst, Wut, Trauer, Hass gehören dazu, aber auch Freude, Zuneigung und Solidarität. Am frühen Abend haben wir miteinander über Vertrauen gesprochen. Ich grüße Sie, Frau Frevert.
Guten Abend, Frau Brinkmann.
Menschen genauso wie Institutionen vertrauen zu können, ist das ein lebenswichtiges Gefühl?
Es ist absolut lebenswichtig, denn ohne Vertrauen, ebenso wie ohne Hoffnung, können wir Zukunft überhaupt nicht denken. Also wenn wir jede Sekunde lang uns Sorgen machen müssten, wie diese Zukunft, also der morgige Tag, der nächste Moment eigentlich schon sein würde, dann wäre ein einigermaßen gelassenes und auch behagliches Leben überhaupt nicht möglich. Also Vertrauen, Zuversicht, was uns Herr Zamperoni jeden Abend wünscht, Hoffnung, das sind Ressourcen, emotionale Ressourcen, die wir ganz, ganz dringend brauchen, um überhaupt leben zu können.
Was sind denn die Bedingungen für Vertrauen, auf das wir in einer Krise ja ganz besonders angewiesen sind?
Vielleicht kann man da einfach sagen, ich vertraue, wenn ich sozusagen Menschen vertraue, und Vertrauen ist zunächst mal ein Gefühl, was mich mit anderen Menschen verbindet und nicht so sehr mit anderen Systemen oder einer Technik. Also man kann eigentlich nicht auf Technik vertrauen, sondern man vertraut in der Regel den Menschen, die diese Technik entwickelt haben, die diese Technik am Laufen halten, die sie reparieren und. Aber also es ist ein soziales Gefühl, ein Gefühl, was mich mit Menschen verbindet. Und damit ich dieses Gefühl überhaupt entwickeln kann, brauche ich bestimmte Informationen über diese Menschen. Also ich kann nicht blind vertrauen. Ich brauche zum Beispiel die Information, dass es ein Experte ist oder dass ein Wissenschaftler, ein Virologe, um jetzt im Bild zu bleiben, dann auch wirklich seine Profession kennt, überschaut, die entsprechenden Papers kennt und mich in der Weise richtig beraten kann, damit ich ihm überhaupt vertrauen kann. Also ich brauche Vorwissen, ich brauche Vorinformationen, um überhaupt Vertrauen aufzubringen. Und Vertrauen ist alles andere als voraussetzungslos.
Nach dem ersten Lockdown haben Sie in einem Interview mit dem Deutschlandfunk gesagt, dass die Bevölkerung der Regierung ein großes Maß an Vertrauen entgegenbringt und die Maßnahmen weitestgehend akzeptiert hat, weil eben nicht selbstherrlich agiert wurde. Also Gesundheitspolitiker und Wissenschaftler haben offengelegt, dass es schwer ist, Entscheidungen zu treffen und das absolut Richtige anzuordnen. Ist das aus Ihrer Sicht, Frau Frevert, 7 Monate später dabei geblieben oder hat das Vertrauen in Regierungspolitiker und Institutionen doch erkennbar abgenommen?
Die Umfragewerte deuten nicht unbedingt in die Richtung einer Abnahme, aber es gab Zeiten, in denen dieses Vertrauen auch brüchig geworden ist. Und man kann auch sagen, in dem Maße, in dem jetzt Gegenstimmen deutlicher geworden sind und sich auch mehr Gehör verschaffen und lautstarker den öffentlichen Raum besetzen, ist das auch ein Zeichen, dass zumindest eine bestimmte Gruppe in der Bevölkerung dieses Vertrauen nicht aufbringt oder generell nicht aufbringt. Also damals am Anfang dieser Krise haben wir gesehen, dass dieser Vertrauenspegel sozusagen wahnsinnig nach oben gehüpft ist, so ganz positiv. Die Regierung konnte sich eines großen Vertrauensvorschusses auch rühmen und in Ruhe wirtschaften und ihre Entscheidungen treffen. Mittlerweile hat sicherlich die Vielzahl von politischen Stimmen, nicht von wissenschaftlichen Stimmen, sondern von politischen Stimmen, die einen, die sagten, ja, harter Lockdown, der andere eher nicht, der andere aber nur in dieser Region, der andere da und na, wir überhaupt nicht. Also diese Kakophonie der Stimmen, die wir zu einem bestimmten Zeitpunkt dann im Herbst aus der Politik gehört haben, hat nicht unbedingt dazu beigetragen, dass Bürgerinnen und Bürger sagen, auf diejenigen, die sie regieren, mit einer großen Gelassenheit und einer großen Zuversicht blicken, sondern da wurde eine Unruhe deutlich, auch in der Bevölkerung. Eine Unruhe, ich denke, die wir alle auch individuell oder im Freundeskreis auch gespürt haben. Und ich fragte, ja, was ist denn jetzt eigentlich richtig? Und also die Fragezeichen haben sich einfach vermehrt. Und ich hatte den Eindruck, dass jetzt mit der Entscheidung kurz vor Weihnachten nochmal das gesamte öffentliche Leben, aber auch nicht nur das öffentliche Leben, sondern gerade auch das private Leben, die Kontakthäufigkeit von uns runterzufahren, dass Menschen damit zufriedener waren als mit diesem Hin und Her, das es vorher gegeben hat.
Können Sie in der Pandemiezeit, also in dieser Ausnahmezeit, so etwas wie eine kollektive Gefühlslage erkennen?
Ist es sicherlich nicht von der Hand zu weisen, dass jeder Mensch erstmal für sich alleine fühlt und diese Gefühle auch für sich erstmal kennt und vielleicht auch benennt. Zugleich leben wir ja nicht wie Monaden im Wald und sehen niemanden, sondern wir lassen uns in Anführungsstrichen auch von Gefühlen anstecken. Wir lassen uns von Medienberichten beeinflussen in unserer Gefühlswelt. Wir reden mit unseren Freunden, unseren Nachbarn, unseren Kollegen, Kolleginnen und nehmen wahr, was die bewegt und ja, klären gewissermaßen dann auch ab, ist das das Gleiche, was ich empfinde, ist das irgendwie anders, warum ist es eigentlich anders? Also dieses ewige mit seinen eigenen Gefühlen sich in einem Gespräch befinden mit den Gefühlen anderer, das führt ja schon dazu, dass wir letztendlich nicht unbedingt kollektiv in dem Sinne fühlen, dass wir alle das Gleiche fühlen, aber dass es schon so bestimmte Bewegungen, bestimmte Trends, bestimmte Stimmungen gibt, die mehr als eine Person teilen.
Wie wichtig sind überhaupt Gefühle für die Politik bzw. die Vermittlung von politischen Inhalten und Maßnahmen?
Politik hat mindestens zwei Seiten. Es hat eine sachbezogene Seite auch. Wir müssen erklärt bekommen als Bürgerinnen und Bürger, wie unsere Politiker meinen, ein bestimmtes Problem lösen zu können und zu wollen. Und zugleich muss, und das haben wir auch gerade bei unserer Kanzlerin gemerkt, die ja nicht unbedingt jemand ist, die ganz tief in die Gefühlskiste hineingreift, aber gerade jetzt vor diesem letzten Lockdown, aber auch bei dem ersten, hat sie ja sehr, sehr ernsthaft und auch sehr besorgt ihrer Sorge einfach Ausdruck gegeben, dass wir vor einer großen Herausforderung stehen und diese Herausforderung alle gemeinsam meistern müssen. Das heißt also ihre Sorge, ihre ja, Ängste auch, ihre Unsicherheiten, vor die jeder Politiker, jede Politikerin ja sich gestellt sah, was ist jetzt das Richtige, die hat sie uns als Bürgern ja auch irgendwo mitgeteilt. Und gerade das hat, denke ich, auch die Bereitschaft vieler verstärkt, mit ihr gemeinsam auch in dieses Boot zu steigen und es gemeinsam vom Fleck zu bewegen.
Das weckt Vertrauen.
Ja, transparent zu sein in seinen eigenen Gefühlen, auch in seinen eigenen Interessen, ist immer eine Vorbedingung dafür, dass Vertrauen entstehen kann. Nicht das Gefühl habe, das kann man auf allen Ebenen des Lebens ja beobachten, nicht nur in der Politik, sondern auch in zwischenmenschlichen Beziehungen, in der Wirtschaft. Wenn ich das Gefühl habe, dass jemand da eine Geheimdiplomatie macht, eine Geheimpolitik macht, mir irgendwelche Dinge vorenthält, die ich vielleicht wissen sollte, dann entsteht sofort Misstrauen. Dann befrage ich alles und jedes. Und das ist einerseits richtig und wichtig. Wir brauchen auch ein gesundes Misstrauen. Wir müssen zweifeln, wir müssen fragen, wir müssen auch nachfragen. Wir sind ja nicht irgendwelche ja gehorsamen Untertanen, die dann alles, was die Regierung uns erzählt, einfach abnicken und möglicherweise noch da in die Knie gehen vor lauter Demut und Ehrfurcht. Das hat sich die Nation ja nun in 200 Jahren abgewöhnt. Aber wir können auch nicht alles befragen. Unsere Gesellschaft funktioniert arbeitsteilig und die Politiker machen ihren Job und wir als Bürger machen jeweils unsere unterschiedlichen Jobs und haben die Verantwortung auch delegiert. Aber wir wollen eine ehrliche, eine offene, eine transparente Politik haben. Und das ist, denke ich, bislang immer noch in diesem Land eigentlich sehr gut gelungen, die politischen Entscheidungen transparent zu gestalten.
Das sagt Ute Frevert. Sie leitet das Berliner Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Danke sehr für Ihre Sicht auf das, was Vertrauen bedeutet. Es war das Thema unseres Gesprächs, mit dem wir die siebenteilige Reihe Das große Innehalten beschließen. Sie finden Texte dazu online auf unserer Homepage und natürlich kann man alles nachhören. Wir berichten täglich über das, was gerade in der Welt geschieht. Wir reden über das, was passieren könnte. Und wir versuchen zu verstehen, wie sehr die Vergangenheit unsere Gegenwart weiterprägt. Die Denkfabrik der drei Programme von Deutschlandradio bündelt drängende Fragen der Zeit. Welche davon vertieft werden, das entscheiden Hörerinnen und Nutzerinnen. Für 2020 wurde gewünscht, dass wir so umfassend wie möglich über koloniales Denken, Handeln sprechen und natürlich den Dekolonisierungsprozess berichten. Unter dem Titel Eine Welt 2.0 dekolonisiert euch bündeln sich im Netz und in der Audiothek unglaublich viele Reportagen, Interviews und Dokumente. Marie Sagenschneider ist Wortchefin von Deutschlandfunk Kultur und bei mir im Studio. Wenn Sie zurückschauen auf dieses Jahr und Sie haben ja diesen Prozess wirklich nah begleitet, waren die Reaktionen hier im Haus von dem klaren Hörer- und User-Votum überrascht?
Alle waren überrascht. Also wir hatten, glaube ich, 4 Themen. Das Thema kam ja aus dem Berliner Funkhaus und wir haben immer gesagt, damit landen wir auf Platz 4, damit kann gar keiner was anfangen. Und insofern hat es uns sehr, sehr überrascht. Und es hat auch ein bisschen gedauert, bis sich alle in dieses Thema so eingefunden haben und rausgefunden haben, ja, was gehört dazu, wie aktuell ist es. Und in einer dieser vielen Sitzungen, bei denen wir über Dekolonisiert euch nachgedacht haben, da fiel der Satz, wir sollten unbedingt aus diesem Jahr anders rausgehen, als wir reingegangen sind. Und das, würde ich sagen, sind wir auch tatsächlich auf jeden Fall. Alle haben erfasst, dass dieses Thema was mit uns zu tun hat, dass es sehr aktuell ist und dass wir uns auch selber hinterfragen müssen, ja, auch unsere eigene Arbeitsweise. Welche Perspektiven fehlen uns? Welche Geschichten erzählen wir nicht, weil unsere Redaktionen vielleicht zu weiß sind, zu gebildet, zu wenig divers und damit vielleicht auch zu wenig repräsentativ für die Gesellschaften, über die wir ja berichten. Und wie schaffen wir es, die uns fehlenden Perspektiven auch ins Programm zu holen? Also sprich Menschen, die aus ihren Regionen, Ländern berichten und dass wir eben nicht nur über sie berichten, was, wie ich zugestehen muss, in diesen Corona-Zeiten wirklich sehr schwierig war, weil wir ja einfach nicht reisen konnten und dann auch unsere Korrespondentinnen, die wir weltweit platziert haben, konnten nicht gut reisen, auch die waren oft im Homeoffice. Jedenfalls war das ein ganz langer Prozess oder es war, ja doch, es wird ein langer Prozess und er hat auch erst begonnen, umfasst ganz viele Felder und bedeutet im ersten Schritt vor allen Dingen ein, ja ich würde sagen, ein großes Lernen. Was müssen wir unternehmen, um eben unsere Redaktion diverser zu gestalten? Wie berichten wir über Ereignisse? In welcher Sprache tun wir das auch? Und viele dieser Fragen haben wir auch immer wieder versucht, transparent zu verhandeln. Zum Beispiel in einer Serie, die hieß Die blinden Flecken des Journalismus. In einer anderen Reihe Die Sprache ohne Rassismus hieß. Und wir haben auch ein Feature gesendet, das sich mit der Frage befasst hat, wie ist denn der Dekolonisierungsstand eigentlich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Und was kam dabei raus? Ich meine, dekolonisiert euch, das ist ja eine klare Aufforderung und eine Ansage geradezu, der sich keiner entziehen kann. Wie ist denn dieser Prozess im Funkhaus oder wie sehr hat er das Selbstverständnis der Journalistin verändert?
Ich glaube, ganz viel. Also wir merken das wirklich auch auf allen Ebenen dieses Hauses. Wir machen uns Gedanken über unsere Volontärsauswahl. Wir machen uns Gedanken über unsere Themen und wie gesagt auch über unsere Sprache. Und wir wären darüber auch wirklich sehr, sehr gerne in direkten Austausch oder viel stärker in direkten Austausch mit unseren Hörerinnen und auch Userinnen gekommen. Aber da hat uns Corona, das ja relativ früh im Jahr schon kam, doch einige Pläne durchkreuzt, vor allen Dingen was eben öffentliche Veranstaltungen anbelangt. Davon konnten wir leider nicht so viele umsetzen, wie wir wollten. Es hätte uns deswegen interessiert, weil uns eben auch ganz viele Zuschriften erreicht haben. Also es war ein Votum, aber es waren gleichzeitig eben auch ganz viele Anmerkungen dabei mit tausenden unterschiedlichen Aspekten, wo man merkt, das beschäftigt unsere Hörerinnen und Userinnen sehr intensiv. Aber das heißt eben auch nicht, dass wir das nicht in Zukunft noch weiter machen werden, auch wenn das Jahr 2020 jetzt sich dem Ende entgegenneigt und wir für nächstes Jahr wieder ein neues Thema haben, werden wir das natürlich weiter verfolgen, weil wir auch merken, dass das außerhalb des Hauses und auch innerhalb dieses Hauses auf jeden Fall einen Nerv getroffen hat.
Hat denn der Tod von George Floyd und die Black Lives Matter-Bewegung in den USA den Diskurs in Deutschland um strukturellen Rassismus vorangetrieben und beeinflusst?
Ich würde sagen, ja. Also da passte dieses Thema natürlich auch wie die Faust aufs Auge, weil es eben schlagartig klar gemacht hat, wie aktuell das Thema ist. Dass es eben nicht nur um Kolonisierung, alter Prägung und Beutekunst geht. Also dass es kein Thema nur der Vergangenheit ist, sondern eigentlich ein Thema, das die gesellschaftliche Verfasstheit in den Blick nimmt. Ja, Diskriminierung, Rassismus und eben auch hier in Deutschland. Wir haben ja dann nicht nur nach Amerika geguckt, sondern gemerkt, ja, auch vor unserer eigenen Haustür und in unseren eigenen Wohnungen, da haben wir eine Menge zu tun und da kann sich ja mal jeder selber auf seine eigenen Stereotype hin befragen. Ich habe das getan. In den Redaktionen haben wir das getan, bis hinein in die Sprache, zum Beispiel das Attentat in Hanau. Mhm. Das gehört ja auch in diesen Kontext. Ja, da fiel uns dann schon auf, dass wir das Wort Fremdenfeindlichkeit benutzen und haben das dann sofort abgestellt, weil die Menschen, die da ermordet worden sind, die leben eben zum Teil schon sehr
Fremden.
Nein, natürlich nicht. Die leben schon sehr lange in Deutschland oder sind hier geboren. Ja, und Fremde sind sie nicht. Aber dadurch, dass wir solche Begriffe verwenden, werden sie von uns auch zu Fremden gemacht. Und das, würde ich sagen, hat dieses Thema bei uns natürlich auch gebracht. Wirklich ein viel schärferes Bewusstsein dafür.
Wir haben natürlich in den Kultursendungen viel berichtet, eigentlich in den letzten Jahren, über Rückgabeforderungen von kolonialem Raubgut, über die Veränderung, die ethnologische Museen durchlaufen. Und auch das vor 10 Tagen eröffnete Humboldt-Forum steht in puncto Kolonialismus ja unter Beobachtung. Wir haben auch die Diskussion über dieses Universalmuseum, so weltoffen es sich versteht, umfassend abgebildet. Welche Dokumentation, Marie Sagenschneider, finden Sie denn, so auf das Jahr zurückgeblickt, besonders gelungen?
Ja, schwer zu sagen. Wir hatten wirklich so viel und so Interessantes und man kann das auch in weiten Teilen nachlesen auf unserem Deutschlandradio-Denkfabrik-Portal. Aber also wenn ich ein Highlight benennen müsste, das war relativ am Anfang, das war noch vor der Corona-Zeit im Tropenhaus des Botanischen Gartens in Berlin, eine Klanginstallation unserer Radiokunst, die dies in Auftrag gegeben hatte. Und man ging sozusagen an diesen exotischen Pflanzen vorbei und hat in dem Augenblick verstanden, dass auch diese Pflanzen einer Kolonialisierung unterworfen waren und aus ihren Ursprungsbezügen quasi rausgerissen und im wahrsten Sinne des Wortes verpflanzt waren. Warum? Weil wir diese Pflanzen unter lateinischen Namen kennen, also eine Aneignung. Und dort hat man sozusagen im Vorbeigehen die indigenen Namen gehört, also unter anderem. Ne, es war natürlich eine Klanginstallation und nicht nur sozusagen das Vorlesen indigener Namen dieser Pflanzen. Und dadurch hat man sich aber sofort in eine ganz andere Welt versetzt. Und das war wirklich ein tolles Beispiel für einen grandiosen Perspektivwechsel.
24.000 Hörerinnen und Nutzerinnen unserer Programme haben sich in einer Online-Abstimmung für das nächste Denkfabrik-Thema entschieden. Sie möchten, dass wir uns 2021 auf die Suche nach dem Wir begeben. Gibt es denn da schon erste Versuche zu beschreiben, was unser gesellschaftliches, unser nationales und globales Zusammenleben ausmacht?
Ja, es gibt erste Diskussionen. Wir haben auch schon einige Ideen. Es wird gleich im Januar eine Reihe geben in Studio 9, die sich auf die Suche nach dem Wir begibt. Und im Übrigen auch eine Call-In-Sendung am 9. Da können sich alle Hörerinnen und Hörer gerne dran beteiligen. Da freuen wir uns drauf. Und ich glaube, mit die spannendste Diskussion, die wir bisher geführt haben, war die Frage, von welchem Wir und von welchen Gesellschaften reden wir eigentlich?
Und den 9. Januar, den merken wir uns jetzt unbedingt. Schöner Ausblick. Neben der Bilanz, die Marie Sagenschneider gezogen hat. Danke dafür. Wer sich einen Überblick verschaffen möchte über das, was die Denkfabrik in diesem Jahr geleistet und zusammengetragen hat, findet auf unserer Homepage reichlich Material und Sendungen. Das Stichwort bleibt Denkfabrik, eine Welt 2.0. Dekolonisiert euch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit der Sammlung Berggrün soll eine der wichtigsten Kollektionen mit Werken der klassischen Moderne auf internationaler Promotionstour gehen. Wenn das Museum Berggrün in die Sanierung gehe, wolle man mit der Sammlung werben, sagte der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz Parzinger der Deutschen Presseagentur. Die Sammlung geht auf den aus Berlin stammenden jüdischen Kunsthändler und Sammler Heinz Berggrün zurück. Zu ihr gehören unter anderem mehr als 120 Werke von Pablo Picasso und etwa 70 Arbeiten von Paul Klee. Die anstehenden grundlegenden Sanierungsarbeiten sind noch nicht terminiert. Die Funke Mediengruppe kämpft weiter mit den Folgen des Hackerangriffs, der kurz vor Weihnachten den Betrieb teilweise lahmgelegt hatte. Der Angriff selbst halte unvermindert hart an, teilte das Unternehmen mit. Derzeit werde ein sicheres IT-Umfeld aufgebaut, erklärte eine Sprecherin in Essen. Die Funke-Tageszeitungen könnten daher am Montag wieder mit deutlich größeren Umfängen erscheinen. Zudem stünden den Lesern auch die Online-Angebote kostenfrei zur Verfügung. Zur Funke Mediengruppe gehören 12 Regionalzeitungen, darunter die Westdeutsche Allgemeine Zeitung und die Berliner Morgenpost. Die brandenburgische Bildungsministerin Ernst will in ihrer Funktion als neue Chefin der Kultusministerkonferenz im kommenden Jahr vor allem die Digitalisierung der Schulen voranbringen. Wegen der Pandemie habe es zeitweise weniger Anträge zur technischen Ausstattung der Schulen aus dem Digitalpakt des Bundes gegeben, sagte die SPD-Politikerin der Nachrichtenagentur dpa. Inzwischen gebe es eine große Aufholjagd, wobei es auch um gute Inhalte gehe. Daher rücke nun die Qualität des Unterrichts in den Fokus, betonte Ernst. Der langjährige Vatikan-Latinist Reginald Foster ist tot. Der Ordensmann und Lateinlehrer starb bereits am ersten Weihnachtsfeiertag mit 81 Jahren, heißt es auf seiner Webseite. Unter vier Päpsten arbeitete Foster von 1969 bis 2009 im Amt für lateinische Briefe im Vatikanischen Staatssekretariat. Besonders bekannt war Foster für seine Lehrmethode, Latein als lebendige Sprache in mehrwöchigen Sommerkursen zu lehren. Damit beeinflusste er Generationen von Latinisten. Zudem wirkte Foster an einem Lateinwörterbuch für moderne Begriffe mit, wie Computer, Instrumentum, Computatorium oder Twitter, Briviloquentia.
Das Deutsche Archäologische Institut gibt es seit bald 200 Jahren. Es ist weltweit aktiv und unterhält in vielen Ländern Forschungseinrichtungen. Arbeit gibt es genug, zumal viele antike Stätten in Regionen liegen, die durch Kriege und politische Umbrüche gelitten haben oder es noch tun. Margarete von Ess steht seit kurzem an der Spitze der Orientabteilung des Deutschen Archäologischen Instituts Berlin. Schönen guten Abend, Frau von Ess.
Einen schönen guten Abend.
Sie sind Archäologin und haben unter anderem im Irak Ausgrabungen und Programme geleitet, in denen irakische und deutsche Studierende und Wissenschaftler voneinander lernen, wie man wertvolle Objekte, aber auch historische Architektur erhält, dokumentiert und schützt. In welchen Ländern des Orients sind Sie noch aktiv und was für Aufgaben gehen Sie dort an?
Als Direktorin der Abteilung bin ich verantwortlich für viele Länder des Vorderen Orients. Das heißt, für uns ist das der arabischsprachige Raum zwischen der Türkei und dem Oman bzw. dem Mittelmeer bis zur iranischen Grenze. Das ist also ein ziemlich großer Raum. Und ich persönlich bin in der Tat vor allem im Irak tätig und dann auch noch im Libanon.
Wo wollen Sie als Direktorin der Orientabteilung des Deutschen Archäologischen Instituts denn Akzente setzen?
Ich werde das, was mein Vorgänger Ricardo Eichmann ausgebaut hat, nämlich uns von einer Abteilung Bagdad in eine Orientabteilung zu überführen, fortführen. Das heißt, die Archäologie in der gesamten Region in all diesen Ländern ausbauen, soweit das möglich und sinnvoll ist. Und ansonsten das, was wir in den Ländern tun, verstärken. Das heißt, die Zusammenarbeit mit den lokalen Kollegen, mit den nationalen Antikenverwaltungen verstärken und eigentlich das machen, was wir in unseren Krisenregionen im Irak, in Syrien, Jemen tun, nämlich die lokalen Kollegen so weit instand setzen, dass sie trotz Krisen handeln können, durch Ausbildung, durch Zusammenarbeit in der Wissenschaft und durch Bereitstellung von Daten.
Wie bereitet man sich, Frau von Ess, denn überhaupt auf Einsätze in unsicheren Gebieten vor?
Wenn es eine militärische Unsicherheit ist, kann man sich wahrscheinlich gar nicht vorbereiten, sondern man muss zusehen, dass man eben nicht in militärische Konflikte hineingerät. Als Archäologen sind wir eben keine Militärs und deswegen ist für uns dann da Schluss. Unsicherheit heißt aber auch, dass es einfach soziale Unsicherheiten gibt oder wirtschaftliche Unsicherheiten. Und da können wir natürlich eigentlich immer gut weiterarbeiten, nämlich dadurch, dass wir uns eng mit den lokalen Archäologen und den Freunden vernetzen, dass wir stets in Kontakt bleiben, eigentlich immer Bescheid wissen, was da vor Ort passiert. Und darüber kann man dann Situationen auch einschätzen und sagen, doch, jetzt kann man arbeiten oder nein, im Moment geht's nicht. Das heißt, wir müssen extrem flexibel sein. Und das ist auch ein bisschen der Grund, warum wir Projekte in so sehr vielen Ländern haben. Denn wenn es wissenschaftlich in dem einen Land nicht funktioniert, kann man wissenschaftlich im anderen Land wahrscheinlich noch weiterarbeiten und sich in dem nicht funktionierenden Land auf den Kulturerhalt kaprizieren.
Am 4. August haben gewaltige Explosionen im Hafen von Beirut Teile der alten Stadt verwüstet. Das Deutsche Archäologische Institut hat nur einen Tag später schon Wissenschaftler und Techniker in den Libanon geschickt, um bei der Sicherung historischer Bausubstanz zu helfen. Sie sind auch nach Beirut geflogen. Wie schnell kommen denn Leute aus Ihrem Fach überein und koordinieren dann Hilfe und nächste Schritte?
Auch das hängt ganz stark davon ab, wie gut man sich in den lokalen Antikenverwaltungen mit den lokalen Experten vernetzt hat, vorher schon in früheren Projekten. Im Fall vom Libanon waren es eigentlich wenige Telefonanrufe und es war klar, wo Not am Mann war, sodass wir das relativ zügig in Deutschland auch vorbereiten konnten. Dank Corona, muss man sagen, hatten wir ja auch freie Projekte. Zeit. Das heißt, wir sind ja im Moment kaum unterwegs gewesen. Das heißt, wir haben noch relativ viel Reisemittel zur Verfügung gehabt, sodass man da zügig umsteuern konnte.
Die Regierung im Libanon hat, um es mal einfach auszudrücken, ein Korruptionsproblem. Das heißt, Hilfsgelder, die dorthin gehen, müssen ja auch abgesichert werden. Wie machen Sie das?
Ich handle ganz bewusst nicht mit Finanzen über Regierungsstellen. Es gibt natürlich auch Regierungsinstitutionen im Libanon, die nicht korrupt sind. Nur die Unterscheidung zu fällen ist erstens mal nicht einfach und zweitens mal, wenn es schnell gehen muss, auch sicherlich nicht zutreffend zu machen. Das heißt, wir vergeben keine Finanzen an Regierungsstellen, sondern wir handeln eigentlich so, wie wir ein eigenes Projekt behandeln würden. Und wenn ich nicht selbst hinfahren kann, um das zu koordinieren, dann tue ich das mit meinen libanesischen Kollegen und Freunden, mit Menschen, von denen ich weiß, wie sie agieren und dass sie zuverlässig sind.
Das neue Jahr fängt bald an. Wo werden Sie, Frau von S., 2021 aktiv sein?
Das wird Corona weisen. Wir würden eigentlich im frühen Frühjahr in den Irak reisen. Das fällt im Moment sicherlich noch aus. Aber ich bin eigentlich guten Mutes, dass wir auf Sommer und Herbst ganz normal in unsere Programme wieder gehen können. Denn ein Gutes hat die Archäologie ja auch an sich. Es ist eine Wissenschaft, die sich ganz überwiegend im Freien abspielt. Das heißt also, wir können Corona-Hygienekonzepte vergleichsweise einfach umsetzen, solange gewährleistet ist, dass medizinische Hilfe im Notfall vorhanden wäre und umgekehrt wir durch unsere Anwesenheit nicht lokale Partner in Gefahr bringen oder so etwas. Das ist abzuwägen. Aber ich bin eigentlich guten Mutes, dass wir relativ zügig wieder normal arbeiten können.
Margarete von S. ist die neue Direktorin der Orientabteilung des Deutschen Archäologischen Instituts Berlin. Wir haben uns am Abend über ihre Erfahrung als Archäologin im Nahen Osten und Prioritäten ihrer Arbeit unterhalten. Danke dafür und alles Gute für Sie und Ihre Projekte.
Ich danke Ihnen.
Es ist Tradition, zwischen den Jahren Rückschau zu halten auf besondere künstlerische Produktionen, auf Debatten, die von Werken angestoßen oder beschleunigt wurden. Und wir tun das jetzt für die Erzählende und die Sachbuchliteratur mit Wiebke Poromka und René Agiger, beides Kollegen aus unserem Haus. Dieses Jahr war eines, in dem nur wenige Begegnungen mit Autoren und Autorinnen stattfinden konnten. Messen fielen aus, Preisverleihungen fanden ohne Publikum statt. Veranstaltungen gab es eher im Stream. in ein paar Sätzen zu sagen, was die Pandemie für die Buchbranche, für den Literaturbetrieb bedeutet hat. Das ist nicht einfach, aber vielleicht versuchen Sie es ja einmal, René Agiga.
Ja, also wenn ich an Corona und das Radio machen und Buch und so denke, dann könnte ich ganz viele Geschichten erzählen. Ich beschränke mich jetzt hier mal für den Moment auf eine einzige. Das war der Moment, als die Leipziger Buchmesse abgesagt wurde. Das war der 3. März, das habe ich gerade nachgeschaut. Und für uns im Radio bedeutet das eben auch, all das angeschlossene Berichterstatten umzustellen, über Leitungen möglich zu machen. Und im Fall von Leipzig hatten wir dann noch das besondere Erlebnis, die Preisverleihung des Preises der Leipziger Buchmesse übernehmen zu können. Das ist normalerweise feierlich in einer der Leipziger Messehallen und in diesem Jahr haben wir das in diesem Programm im Studio überreicht. Sehr kompliziert zu realisieren. Bei all diesen vielen Umorganisationsdingen, die da zu tun waren, sind sicherlich auch Sachen schiefgegangen. Insgesamt war das aber ein, also auch schönes Erlebnis, schönes Ersatzerlebnis. Und hat so ein bisschen den Ton gesetzt für vieles, was passiert ist in der Folge in diesem Jahr.
Ja, ich glaube, das steht wirklich außer Frage, dass das ein ganz dramatisches Jahr war für die Branche, für jeden einzelnen Schriftsteller, für jede einzelne Schriftstellerin. Aber ich bin auch so ein bisschen müde, die ganzen Verluste nochmal aufzuzählen. Und deswegen schließe ich an das, was René Agiga gerade gesagt hat, an, nämlich an ein schönes Erlebnis. Ich glaube, wir haben mit Schriftstellerinnen und Schriftstellern zusammen sehr viele schöne Ereignisse ins Radio geholt oder im Radio initiiert. Wir haben ganz viele Reihen gemacht. Beispielsweise haben eine Reihe gehabt, die hieß Zimmerreisen. Da haben wir Schriftstellerinnen und Schriftsteller gebeten, so abenteuerliche Expeditionen, um ihr Zimmer zu unternehmen. Oder wir haben sie Protokolle aus der Arbeitswelt schreiben lassen. Da haben sie sozusagen denjenigen, die noch weiterarbeiten mussten, während des ersten Lockdowns ihre Stimme verliehen. Und was man eben auch beobachten konnte in dieser Krise, das war so eine Energie und so eine Kreativität, auch übrigens im Buchhandel, der auch in der Zeit, als er geschlossen war, plötzlich die Bücher mit dem Fahrrad ausgeliefert hat und so ganz andere Kundenbindungen geschaffen hat. Also wenn man ein bisschen was von dieser Energie, von dieser Kreativität auf die Zeit nach der Pandemie übertragen kann, dann können wir vielleicht sogar ein bisschen gestärkt hervorgehen aus dieser Krise.
Wenn wir jetzt auf die Höhepunkte des Jahres schauen, inhaltlich gesehen, was waren denn da für Sie besonders wichtige Bücher?
Da ich so ein bisschen mit dem Blick des Sachbuchlesers oder Non-Fiction-Lesers schaue, würde ich gerne zwei Titel aus dem Frühling nennen, an die ich mich gerne erinnere. Das eine ist jener Titel, der eben auch den Preis der Leipziger Buchmesse bekommen hat. Bettina Hitzer ist die Autorin, eine Historikerin. Und das Buch heißt Krebs fühlen, eine Emotionsgeschichte des 20. Jahrhunderts. Das habe ich damals im Frühling schon deswegen interessant gefunden, weil Gefühle da an einem total konkreten Beispiel eben auch historisiert werden. Also wir denken ja häufig, dass Dinge wie Schmerz oder Trauer oder Befürchtungen oder sowas, dass das was Überzeitliches wäre. Ist es aber nicht, wie man in diesem Buch unter anderem lernen kann. Und dass auch Krankheit eine Geschichte hat, dass auch der Umgang damit und auch die Ausprägungsformen eine Geschichte haben, auch das kann man da lernen. Und das ist vielleicht nach diesem Jahr, am Ende dieses Jahres, in dem wir notgedrungen alle, egal ob gesund oder krank, so viel haben nachdenken müssen über Krankheit, tatsächlich nochmal interessanter geworden sogar. Ein zweiter Titel, ebenfalls aus dem Frühling, das Jahr 1990 freilegen. Dieses Buch ist deswegen so besonders, weil man es mit zwei Händen anfassen muss. Es ist ein riesiges, nicht nur Coffee Table, sondern wirklich tischausfüllendes Buch mit ganz, ganz vielen Bildern, die alle schwarz-weiß sind und extrem attraktiv gestalteter Typografie. Und das Besondere ist, wenn man sich da durchwühlt durch diesen Band, Jan Wenzel hat den herausgegeben, ist, dass man tatsächlich diese Zeit, diese Phase der deutschen Vereinigung nach 89 nochmal so erlebt, als wäre man, naja, nicht dabei, aber jedenfalls nicht im Rückblick, sondern man ist so auf Augenhöhe mit den historischen Ereignissen.
Ich mache vielleicht nochmal einen ganz kleinen Schlenker, weil ich vorhin vom Positiven sprach und bevor ich Titel nenne, wollte ich noch kurz sagen, ich habe mir Zahlen geben lassen vom Börsenverein und die sind durchaus positiv. Es gab zwar Umsatzeinbrüche, aber zum Beispiel greifen 21% der Leserinnen mehr zu Büchern als vorher und besonderen Zuwachs hat die Gruppe der 10- bis 19-Jährigen bekommen. Ach was. Das ist zum Beispiel, finde ich, was sozusagen durch die Pandemie positiv sich ausgewirkt hat auf den Buchmarkt. Und auch wissen viel, viel mehr Menschen, nämlich 17% mehr als vorher, dass es überhaupt einen stationären Buchhandel gibt, bei dem man Bücher bestellen kann, auch online und auch über Nacht. Diese Menschen, die das jetzt wissen, die haben, hoffe ich, in diesem Jahr vor allen Dingen auf die Debüts geguckt, weil die noch nicht so viel Aufmerksamkeit per se hatten. Da nenne ich vielleicht mal zwei, einfach exemplarisch. Das ist Dennis Ode Streulicht, ein Roman über eine junge Frau, die in prekären, von Gewalt geprägten und alkoholdominierten Verhältnissen aufwächst und sich daraus herausarbeitet und dann schreibend darauf zurückguckt. Und ein anderes, ganz besonderes Buch ist von Olivia Wenzel, 1000 Serpentinen Angst. Das erzählt von einer jungen Frau, einer schwarzen Frau, die in Ostdeutschland aufwächst und die einem täglichen Rassismus ausgeliefert ist und den sozusagen erzählend einem deutlich macht. Und über dieses Buch beispielsweise haben wir so einen Lesekreis veranstaltet während des ersten Lockdowns. Also haben sozusagen auch nochmal probiert, anders ins Gespräch zu kommen mit Hörerinnen und Hörern, weil ja eben diese öffentlichen Veranstaltungen ausfallen mussten.
Wie ist das angenommen worden von den Hörerinnen und Hörern?
Im Austausch jenseits der Sendung per Mail und so ist das sehr, sehr gut aufgenommen worden. Ich habe dann eine kleine Zögerlichkeit festgestellt in dem Moment, als es darum ging, dann wirklich auf dem Sender zu sprechen. Das finde ich eine ganz interessante Erfahrung, dass nicht jeder, glaube ich, oder jede sich traut, dann gleich sich zu Büchern zu äußern oder da ins Gespräch zu kommen. Dafür war die Zeit vielleicht auch ein bisschen zu klein. Ich glaube, wenn man sowas nochmal in einem größeren Rahmen anlegt, könnte das gut funktionieren. Und ich fand es unglaublich spannend, nochmal auch andere Perspektiven auf so ein Buch zu bekommen.
Klingt so, als sollte man das unbedingt nachholen. Also weil sich das natürlich auch rumspricht und Menschen einfach diese Anlaufschwierigkeiten haben, die sie ein zweites Mal ganz klar überwinden werden. Außerdem kennt man das ja von Schriftstellern auch. Jeder, der Interviews macht, weiß, dass es einen Unterschied gibt zwischen Schreiben und Reden. Und dass das eine nichts aussagt über die Qualität.
Ja, ich glaube, da brauchen wir einfach noch ein bisschen Zeit.
Mhm. Ja. Und ich glaube auch, dass ohnehin sowohl das Radio als auch das Buch in diesen Zeiten, wo wir so viel zu Hause sitzen müssen, tatsächlich nochmal eine neue Bedeutung gewonnen haben. Also zumal Leute, die sich sonst für Kultur interessieren, ja eben auch an Orte gehen, wo man andere Leute trifft, Theater, Kino und so weiter. Und was so bleibt, sind solche Dinge wie Radio und Buch.
Und Debatten, die von angestoßen werden. Welche waren es da in diesem Jahr, die die literarische Öffentlichkeit ja, beschäftigt haben?
In diesem Jahr stand Monika Maron im Fokus, eine renommierte Schriftstellerin, die aber umstritten ist wegen ihrer vermeintlichen Nähe zu neurechten Positionen. Und die Debatte entstand dadurch, dass ihr langjähriger Verlag, der S. Fischer Verlag, die Zusammenarbeit aufgekündigt hat, weil sie in dem Verlag Exil der Dresdner Buchhändlerin Susanne Dagen veröffentlicht hat. Und dann kann man natürlich fragen, ist das Cancel Culture? Das wurde dann ein bisschen aufgeregt diskutiert, aber die Antwort ist ganz klar nein. Monika Maron hat nämlich einen neuen Verlag gefunden mit Hoffmann und Campe. Und was ich aus dieser wirklich nur kleineren Debatte mitnehme, die aber natürlich ganz symptomatisch ist für unsere Zeit, dass es eben keine Sprechverbote gibt und in diesem Fall keine Cancel Culture, sondern dass man, wenn man streitbare Positionen hat und wenn man angreift, auch aushalten muss, dass man kritisiert wird.
Auf welche Debatte, René Agiger, schauen Sie?
Also diejenige Debatte, mit der ich jetzt in diesem ablaufenden Jahr am meisten zu tun hatte, nicht zuletzt als Leser, auch als Moderator dann und wann, ist der Streit um Achill Mbembe gewesen. Also das ist ein aus Kamerun stammender Philosoph oder Historiker. Die Debatte hat ein paar Ähnlichkeiten sogar mit derjenigen, die Wiebke Poromka gerade über Monika Maron zusammengefasst hat, nämlich sowas seltsam Unversöhnliches. Allerdings würde ich glauben, dass dieser Streit um Mbembe tatsächlich nur ein bisschen lauter gewesen ist. Der Vorwurf hier lautete Antisemitismus. Der Anlass war die Ruhrtriennale, die im August hatte stattfinden sollen und im Vorfeld, also im Frühling bereits, sind interessanterweise gar nicht irgendwelche Leute aus der, weiß nicht, professionellen Leserschaft oder so, sondern aus der Politik auf die Idee gekommen zu sagen, dieser Autor, dieser Philosoph vertrete antisemitische Positionen in seinen Schriften. Vor allem ein Buch namens Politik der Feindschaft von 2017 hat da eine Rolle gespielt oder ist da herangezogen worden als Beleg, in dem sich tatsächlich scharf Kritik an der Regierung Israels findet. Die eine Seite sagt, hier bei diesen Stellen in diesem Buch und in ein, zwei, drei anderen Texten finde sich israelbezogener Antisemitismus. Also das sei eben nicht einfach irgendeine Kritik an der Regierung Israels, sondern vollkommen dämonisierende Kritik an Israel schlechthin und bestreitet das Existenzrecht dieses Staates. Die andere Seite in dem Streit, die sieht natürlich auch, dass es da Kritik an der Regierung Israels gibt. Das ist nicht zu übersehen an einzelnen, an punktuellen Stellen in diesem sehr, sehr umfangreichen Werk. Sagt aber, das fügt sich ein in das, was der Autor in diesem Buch eben tue, nämlich Staatskritik an den liberalen Demokratien dieser Welt. Israel sei da ein Beispiel. Nach meiner Meinung sind diese beiden Positionen, die ich versucht habe zu skizzieren, zueinander gekommen über all die Wochen, in denen da in Zeitungen und auf Twitter und im Radio so viel gestritten wurde im Frühling. Interessant finde ich aber, dass jetzt gerade gegen Ende des Jahres ich den Eindruck habe, dass wir so eine Art Fortsetzung dieser gleichen Debatte erleben. Es ist noch nicht sehr viele Tage her, da haben sich so unterschiedliche, sehr große, sehr bedeutende Kultureinrichtungen dieses Landes zusammengeschlossen, beispielsweise das Humboldt-Forum oder das Goethe-Institut oder die Bundeszentrale für politische Bildung, verschiedene Theater, um ganz genau zu sein, jeweils deren Leitungsfiguren zusammengeschlossen, um sich auf das Grundgesetz zu berufen, Artikel 5 Absatz 3, die Kunst- und Wissenschaftsfreiheit. Und die haben in einer größeren Erklärung klargemacht, dass sie einen ganz, ganz bestimmten Typus von Antisemitismusvorwurf schädlich finden für die Offenheit der öffentlichen Debatten hier. Und nachdem diese doch sehr gewichtigen Intendantinnen und Intendanten sich zusammengeschlossen haben, mit dieser Erklärung an die Öffentlichkeit gegangen sind, brach erneut großer Streit aus. Also, wie soll ich sagen, es ist fast ironisch festzustellen, dass diesen Leuten einmal mehr der Antisemitismusvorwurf eben gemacht worden ist. Ich kann nicht erkennen, dass dieses Thema, diese Konfliktlinie, diese Kontroverse uns erspart bleiben wird im kommenden Jahr. Das geht ganz sicherlich weiter.
Davon bin ich auch überzeugt. Danke an Sie beide, Wiebke Poromka und René Agiger, für den engagierten Rückblick auf das Literatur- und Sachbuch, aber auch Debattenjahr 2020. Eine Berliner Buchhandlung hat in ihrem Newsletter heute den französischen Schriftsteller Philippe Dion zitiert. Wenn es ihm schlecht ginge, sagt Dion, suche er nicht die nächste Apotheke auf, sondern schaue ganz einfach bei seinem Buchhändler vorbei. Natürlich ist das als Lob für die ganze Buchbranche gedacht. Sie hat es verdient.
Allerdings.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Die jungen Leute, heißt es jetzt immer, haben es wegen Corona am schwersten. Sie können nicht feiern, bla bla bla. Ihre Jugend wird vernichtet. Heul, 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 schreibt Uli Hannemann in der Taz. In Wirklichkeit habe es der alternde Mann, also eher Uli Hannemann selbst, am schwersten. Als eine Art Nachklapp zum Tag der Jammerlappen am 26. Dezember, ja, den Tag gibt es wirklich, taucht Hannemann in eine Blase des unterhaltsamen Selbstmitleids ein, wenn er schreibt: Es gelingt mir leider nicht immer, das aktualisierte eigene Bild vor Augen zu haben, diesen wurmstichigen Sarg aus Fleisch, der einst ein knackiges Bübchen war. Die Überschrift dieses Taz-Artikels: Die fitten Jahre sind vorbei. Die fetten Jahre des Kinos sind vorbei, bald vielleicht sogar die Zeit des Kinos überhaupt. Diese traurige Botschaft verkünden gleich drei Feuilletons und das auch noch zum Geburtstag des Mediums an diesem Montag. Mit der weltersten öffentlichen, gegen Bezahlung zugänglichen Filmvorführung heute vor 125 Jahren im Keller des Grand Café am Boulevard des Capucines in Paris haben die Brüder Auguste und Louis Lumière 5 Francs Gewinn gemacht, schreibt Hans-Georg Rodeck in der Welt. 1 Franc Eintritt, 35 zahlende Zuschauer, Raummiete 30 Francs, macht ein Plus von 5 Francs. Der Glückwunschartikel wirkt aber vor allem melancholisch in Tagen, in denen das Kino Rodeck zufolge seine schwerste Krise durchmacht. Die Kombination aus Streamingdiensten und Pandemie stellt tatsächlich eine einzigartige Gefahrenlage dar, schreibt Andreas Busche im Tagesspiegel. Der Börsenkurs von Netflix schoss in die Höhe, während die Filmtheater künstlich beatmet werden. Eine Kunstform stehe auf der Kippe, analysiert Verena Lüken in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die Revolution fand an den Weihnachtsfeiertagen statt, schreibt sie und meint, Warner Brothers hat mit Wonder Woman 1984 einen Kinoblockbuster als Stream im US-amerikanischen Fernsehen herausgebracht und eben nicht zuerst mit gehörigem Zeitabstand im Kino. Und so will das Hollywood-Studio auch 2021 verfahren. Andere Studios könnten nachziehen. Die Exklusivität des Kinos ist damit wohl auch zukünftig, also nicht nur in den Pandemiejahren passé. Jetzt wandert die Kunst vermutlich in die Museen und die Arthouse-Kinos, die überleben, prophezeit Verena Lüken in der FAZ. Dies ist kein Museum, ruft, als hätte er seine Kollegin gelesen, Hans-Georg Rodeck in der Welt aus. Das Kino müsse vital und populär bleiben. Das ist Rodecks Hoffnung, aber die wird durch die Sorge verdrängt, die zutage tritt, wenn er von einer Wahrnehmungsrevolution schreibt, die durch das Streaming und die Rezeption über kleine Bildschirme und schlichte Lautsprecher statt über Kinoleinwände und Raumklanganlagen schon im Gange ist. Ist es einem wachsenden Teil des Publikums egal, auf welchem Medium es einen Film sieht, darf es sich nicht wundern, wenn sich diese Gleichgültigkeit auf die Macher überträgt. Warum 4 Wochen an Ton und Bild feilen, wenn 2 Wochen genügen, fragt Rodeck. Warum auf Nuancen im Gesichtsausdruck Wert legen, wenn diese sowieso verloren gehen? Ob Ivi Gitlis, der am Heiligabend mit 98 Jahren gestorbene israelische Geiger, wohl Filme bei Netflix und Co. gesehen hat? Gitlis habe jedenfalls Musik existenziell verstanden, schreibt Harald Eggebrecht in seinem Nachruf für die Süddeutsche Zeitung und zitiert den Geiger so. Wissen Sie, nicht Sie machen Musik, sondern die Musik macht etwas mit Ihnen. Es ist genau wie bei der Liebe. Liebe machen. Was für ein dummer Ausdruck. Die Liebe macht etwas mit Ihnen, damit es zu einer Begegnung, Vereinigung, was weiß ich, kommt. Aber Musik oder Liebe machen keineswegs.
Diese feine Klarstellung hat Tobias Wenzel in den Kulturseiten vom Montag gefunden. Ich bin Sigrid Brinkmann und wünsche eine gute Nacht.